Gerade im Bereich der Gewerberaummiete ist es ja auch wichtig, hier die aktuelle Rechtsprechung im Blick zu haben, weil es muss nicht zwangsläufig so sein, was gestern noch wirksam war, dass es auch heute noch wirksam ist.
ESV im Dialog. Sie sehen und hören recht. Folge 23. Die neuen Entwicklungen im Gewerberaummietrecht. Mein heutiger Gast, Rechtsanwalt Dr. Rainer Urbula. Im Gewerberaummietrecht hat sich in den letzten Jahren nun einiges getan, auch durch Corona. Denn die Pandemie hat viele neue Rechtsfragen aufgeworfen. Aber unabhängig davon gab es auch viele wichtige Gerichtsentscheidungen und auch neue Nutzungskonzepte. Hierüber spreche ich mit Rechtsanwalt Dr. Urbula, Mitgründer der Kanzlei Langguth und Urbula in Düsseldorf. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind unter anderem das gewerbliche Mietrecht und das Immobilienwirtschaftsrecht. Herr Dr. Urbula ist auch Autor des Buches Gewerberaummietrecht, das voraussichtlich im Dezember schon in vierter Auflage im Erich-Schmidt-Verlag erscheint. Er ist auch Referent des gleichnamigen Webinars, das am 5.11. der ESV-Akademie stattgefunden hat. Herzlich willkommen, Herr Dr. Urbula, mit einem schönen Gruß nach Düsseldorf.
Vielen Dank, Herr Preis. Vielen Dank für die nette Begrüßung und herzlichen Gruß zurück in die, ja, auch in die Hauptstadt. Wir sind ja hier nur Landeshauptstadt.
Ja, gut. Auch ich freue mich und danke Ihnen nochmal, dass ich Sie jetzt hier begrüßen darf. Wir kennen uns ja nun schon länger und sprechen heute über ein Thema, das allerdings nicht nur Juristen interessiert, sondern viele Unternehmer sind davon viel unmittelbar betroffen, das Gewerberaummietrecht. Seit der letzten Auflage Ihres Werkes, das ist nun im Jahr 2017, hat sich hier eine Menge getan. Herr Dr. Urbula, wenn Sie die Entwicklung der letzten Jahre in wenigen Worten erstmal beschreiben würden, so zum Einstieg, welche Brennpunkte würden Sie hervorheben, wenn es denn welche gibt?
Naja, ich sage immer so schön, Gewerberaummietrecht ist Wirtschaftsrecht pur. Es geht hauptsächlich um unitäre Aspekte, es geht hauptsächlich ums Geld. Und wenn der Pegel sinkt, sieht man die Klippen, sage ich auch immer so schön. Und das hatte man auch in den letzten Jahren sehr schön sehen können in Zeiten knapper Kassen. Unternehmen, insbesondere auch Mieter, dann auch schon mal auf die monetären Aspekte, die da sind, Miethöhe, aber insbesondere die Betriebs- und Nebenkosten, die zweite Miete, die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten, die auch schon mal recht beträchtlich sein können. Es hat sich ein bisschen beruhigt, Mieterhöhungsmöglichkeiten infolge des Eingreifens von Wertsicherungsklauseln, war auch ein großes Thema, beschäftigt uns teilweise auch noch. Also wie gesagt, gerade in Zeiten von Kosteneinsparungen, die Brennpunkte würde ich so beschreiben, eigentlich wie immer im finanziellen Sektor.
Schönes Bild mit den Klippen, gefällt mir sehr gut. Ganz wichtig war allerdings auch Corona und das da eine ganz große Rolle gespielt hat, war die Störung der Geschäftsgrundlage. Dieses Geschehen hat nun vieles durcheinander gebracht. Hat sich denn dadurch das Verhältnis von Mieter und Vermieter verschoben?
Naja, sagen wir es mal so. Als die Corona-Pandemie 2020 anfing, konnte man eigentlich die Uhr nachstellen, wann es dann zu den ersten Rechtsstreitigkeiten respektive den ersten Rechtsstreitigkeiten kommt. Wir waren ja von Anfang an mit im Boot. Was man beobachten konnte, erst in der Rechtsprechung, dass die Gerichte ja eher zugunsten der Vermieter entschieden hatten. Dann gab es Entscheidungen zugunsten der Mieter. Dann gab es ja bekanntlich die Entscheidungstrias des BGH. Und der BGH hatte ja gesagt, es ist eine generelle pauschale Betrachtungsweise kommt nicht in Betracht, sondern insbesondere die Umstände des Einzelfalles sind zu berücksichtigen. Und gerade auch insbesondere aufgrund der Tatsache, dass das Risiko einer pandemiebedingten Gebrauchseinschränkung der Mietsache keine der beiden Vertragsparteien alleine trifft. Also so hat es dann der BGH gemacht, also eine Einzelfallentscheidung.
Verstehe, aber es gibt dann also keinen Grundsatz, dass man sagt, jetzt wird die Miete um die Hälfte herabgesetzt, sondern man muss den Einzelfall nehmen und sagen, okay, du hast diese Belange und dann wird eine Entscheidung getroffen.
vielleicht der Preis, vielleicht einfach mal, das beschäftigt mich immer noch, das war faszinierend, als es auch zu den Lockdowns kam. Unser Mandant hatte ein Elektromarkt oder Elektrogeschäft. Vorne die Ladeneingangstür war zu. Er hatte den, ob das jetzt baurechtskonform war oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, Notausgang aufgemacht und die HiFi-Geräte und die schönen Computer und die Fernseher über den Notausgang veräußert. Wie gesagt, lassen wir mal dahingestellt, ob das so alles baurechtskonform ist. Aber ich habe 5 Minuten später, sollte ich den Vermieter anschreiben, dass wir uns leider gezwungen sehen, die Miete zu reduzieren, weil alles so schlimm ist. Woraufhin ich den Vermieter 5 Minuten später am Telefon hatte, der mir sagte, ob ich ihn verabpunkten wollte, weil er hätte gerade bei unserer Mandantschaft Waren im Wert von mehreren tausend Euro gekauft. Das kann er so nicht nachvollziehen. Deshalb, ist das auch richtig, diese Einzelfallentscheidung halt auf sämtliche Aspekte des Einzelfalles halt abzustellen.
Na, sicherlich war sicher auch eine Menge Improvisation gefragt damals. Welche Rolle spielt denn Paragraph 313 BGB? Das ist ja nun die große Aufhänger. Welche Rolle spielt die Norm denn heute noch?
Also aus meiner Erfahrung, ich hatte in diesem Jahr, ich habe die Corona-Klagen letztes Jahr abgeschlossen. Aus meiner Sicht im Rahmen von Corona spielt der 313 jetzt keine aktuelle Rolle mehr. Gab es jüngst nochmal eine Entscheidung vom OLG Düsseldorf aus Juli 2025, wo der Senat gesagt hatte, nee, also auch 313 führt nicht dazu, dass eine Laufzeit verlängert wird, wenn der Mieter während der Lockdown-Phasen schließen musste, auch vom Senat hier in Düsseldorf abgelehnt worden. Wo der 313 momentan ansatzweise, sage ich mal, eine Rolle spielt, ist im Rahmen der ungünstigen Rahmenbedingungen in der Immobilienwirtschaft. Also es hört man ja an allen Stellen, Baukostensteigerung, Zinssteigerung, Fachkräftemängel, Ukraine-Krieg, Nachwirkungen Corona, wird teilweise dann herangezogen, um hier Anpassungen zu machen. Aber auch da ist die Rechtsprechung relativ zurückhaltend. Dezember letzten Jahres beispielsweise OLG Hamm hatte der Senat entschieden, dass die ungünstigen Rahmenbedingungen in der Immobilienwirtschaft halt nicht hier eine Vertragsanpassung aufgrund 313 BGB rechtfertigen.
Okay, danke für diese Antwort. Mir ist eine ganz wichtige Entscheidung damals aufgefallen. Das war die Entscheidung vom 12. Januar des BGH, 12. Januar 2022. Ich für die Zuhörer sage ich doch mal kurz das Aktenzeichen. Das wäre, oder der 12. Zivilsenat, also 12 ZR 8-21. Spielt das heute noch eine Rolle oder kann man daraus Lehren ziehen?
Naja, der BGH hat ja auch mehrfach betont, es kommt auf die generelle Risikoverteilung an, beziehungsweise es kommt auch darauf an, wie ist die Risikoverteilung im konkreten Mietvertrag geregelt. Grundsätzlich ist es ja so, dass in der Gewerberaummiete der Vermieter das Entgeltrisiko trägt und der Mieter die Verwendungsgefahr. So, das heißt, der Vermieter hat beispielsweise das Risiko der Vermietbarkeit zu tragen, der gewöhnlichen Geldentwertung und der rechtzeitigen Fertigstellung der Mietsache. Den Mieter auf der anderen Seite trifft das Gewinnertragsrisiko und das Risiko der Geldbeschaffung. Und das ist ja dann auch in der Rechtsprechung mehrfach dann hervorgehoben worden, wenn sich die Gewinnerwartung des Mieters aufgrund eines nachträglich eingetretenen Umstandes nicht so verwirklicht, dann verwirklicht sich damit auch ein typisches Bild nach der allgemeinen Risikosphäre. Das bedeutet, dass das auch in den Fällen gilt, in denen es durch nachträgliche gesetzgeberische oder behördliche Maßnahmen, Corona-Maßnahmen, Beschränkungen zu einer Beschränkung des Gewerbebetriebs führt. Also entscheidend die Risikoverteilung. Parteien können die Risikoverteilung ja abweichend im Mietvertrag regeln. Ansonsten bleibt es bei der generellen Risikobetrachtung und das ist auch so ja vom BGH so in den Urteilen, auch in dem Urteil aus Januar 2022 so hervorgehoben worden.
Gut, gehen wir mal weg. Schritt weiter. Im Gewerberaum oder überhaupt im Mietrecht spielt die Schriftform immer eine ganz große Rolle. Kann man es vielleicht als Dauerbrenner im Gewerberaum-Mietrecht bezeichnen? Wo gibt's denn hier heute noch Risiken? Was sind denn die häufigsten Fehler und wie würden Sie Risiken praktisch vermeiden oder versuchen zu minimieren?
Herr Preis, ich frage nach Berlin, wie viel Zeit haben wir denn? Also das ist wirklich ein Dauerbrenner, die Schriftform. Das ist immer wieder der Herr Günther, Richter am BGH im 12. Zivilsenat, der hat es mal so schön formuliert, die Schriftform ist praktisch ein Rettungsanker für die Partei, die sich vorzeitig aus den mietvertraglichen Verpflichtungen stehlen möchte. So, und da gibt es eine mittlerweile kaum übersehbare Kasuistik, was die Fehlerquellen anbelangt. Ich sage mal, die Hauptfehlerquellen sind die wesentlichen Vertragsbedingungen, wie die Vertragsparteien, die Bezeichnung des Mietgegenstandes, Miethöhe, Laufzeit und so weiter. Also da ist auf jeden Fall Genauigkeit angezeigt. Alles weitere schriftformrelevant, was für die Parteien halt wesentlich ist. So, nur was für die eine Partei halt wesentlich ist, ist für die andere halt nicht mehr wesentlich. Also da lässt sich dann trefflich streiten. Also Hauptfehlerquellen, die wesentlichen Vertragsbedingungen. Und ich sage immer so schön, da ist Genauigkeit angezeigt. Vielleicht einfach mal ein Beispiel aus der Praxis. Wir hatten jüngst auch wieder einen Mietvertrag konzipiert und da steht ja dann auf der letzten Seite die verschiedenen Anlagen. So, da habe ich auch vorzeitig oder frühzeitig gesagt, wer macht denn die Anlagen? Ja, das kriegen wir ja schon alles hin. So, ein Tag vor Unterzeichnung stellt sich heraus, ja, wir haben die Anlagen noch nicht. So, wirklich, das ist ein großer Vermieter, die haben mir dann gesagt, ja, ich habe doch noch die Altpläne, ob ich da nicht im Mietvertrag steht doch so schön, die Mietflächen sind dort rot umrandet. Kann ich da nicht rote Linien machen? Habe ich gesagt, nein. Das kann ich nicht, das werde ich auch nicht tun. So, das ist dann praktisch Aufgabe von Architekten. Aber so passieren dann Fehler und es ist ja eigentlich, da können Sie auch die Uhr nachstellen im Gewerberaum Mietrecht. Dann auf einmal muss es schnell gehen, dann sieht man auf einmal, oh, wir haben ja noch die Anlagen gar nicht fertiggestellt und dann schleichen sich halt Fehler ein. So passiert das.
Ja, nun gerade in den Anlagen, die stecken die Details, an die man vielleicht gar nicht so denkt, was man unbequemerweise erstmal nicht regeln will, verschiebt man schnell mal auf eine Anlage. Aber Sie haben natürlich recht, das ist ein ganz existenzieller Punkt. Und ich glaube auch, dass da viel Beratungsbedarf besteht in der Hinsicht. Wir können jetzt das nicht alles völlig abgasen hier in dem Gespräch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen systematisch weiter vor. Das heißt, kommen wir mal zur Frage des Mietmangels. Auch da hat sich ja ein bisschen was getan. Gibt es da heute Grenzen zwischen dem einerseits dem echten Mietmangel und dem unternehmerischen Risiko des Mieters?
Wenn Sie mich so fragen, Herr Preis, fällt mir auch wieder die Corona-Rechtsprechung, kommt mir in den Sinn. Und da auch dann die Frage nach der generellen Risiko. Betrachtung. Also ein Mangel, grundsätzlich kann man sagen, fällt in die Sphäre des mietrechtlichen Mangels, wenn der Mangel objektbezogen ist, also an die Gebäudesubstanz anknüpft. Wenn es sich hier um betriebliche oder persönliche Umstände des Mieters handelt, ist es kein Mangel. So, das bedeutet auch Corona-Rechtsprechung, gesetzgeberische Maßnahmen, die den geschäftlichen Erfolg des Mieters tangieren, beeinträchtigen, fallen dann auch allein in seine Sphäre. Also man muss halt immer schauen, Mangel objektbezogen, ist es betriebsbezogen, bezieht sich es auf die Person des Mieters, unternehmerisches Risiko des Mieters. So kann man es, glaube ich, pauschal beantworten.
Können Sie noch mal mit ganz kurzen Worten zusammenfassen, was denn den wasserdichten Gewerberaum-Mietvertrag auszeichnet?
Wasserdichter Mietvertrag. Wie ich das gerade schon bei der Schriftform gesagt hatte, beziehungsweise da sind wir jetzt ja ab dem 01.01.25 ja bei der Textform, da haben sich ja auch nochmal die Anforderungen verschoben. Ich sage immer, was die Wasserdichtigkeit anbelangt, Genauigkeit, Genauigkeit, Genauigkeit. Sie haben das ja schon so schön gerade gesagt, gerade in den Anlagen stecken die Details. Also wenn man da nicht genau wirklich arbeitet, ergeben sich da Fehler. Wenn man Formulierungen nicht klar und eindeutig wählt im Mietvertrag, laufen wir Gefahr, Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot beziehungsweise gegen das AGB-rechtliche Transparenzgebot, mit der Folge, dass die Klauseln dann von der Rechtsprechung irgendwann mal kassiert werden. Also wasserdichte Mietverträge, ja, Genauigkeit, Genauigkeit, Genauigkeit. Was ich da auch immer so sehe, das finde ich dann auch immer faszinierend. Also Bestimmtheit beziehungsweise Transparenzgebot bedeutet ja, dass man die Regelung so fasst, dass die der Vertrags- oder der Gegenseite auch verständlich ist. So, ich sehe das immer wieder, dass dann versucht wird, ja, die Regelung so sibyllinisch zu fassen, dass der andere das jetzt noch nicht so unbedingt sehen muss, um irgendwas, sage ich mal, unterzujubeln. Passiert dann auch immer ganz gerne, wenn das dann mal auf den richterlichen Prüfstand kommt, kann es an einer Partei dann schon mal auf die Füße fallen.
Wirtschaftliche Grundbedingungen, Entwicklungen verändern sich. Das zieht oft neue Nutzungskonzepte nach sich. Gibt es hier neue Trends bei der Vertragsgestaltung? Zum Beispiel bei den Nebenkosten, oder gibt es flexible Nutzungskonzepte wie Coworking, oder rede jetzt mal von Pop-up-Modellen?
Das ist der Fall. Also gerade das hatte uns begleitet von 2019 an bis 2022. Im letzten Jahr war da ein bisschen Pause, jetzt in diesem Jahr geht's wieder los. Wenn der Pegel sinkt, sieht man die Klippen. Wenn früher die Nebenkostenabrechnung dem Mieter auf den Schreibtisch geflattert ist, dann wurde die auch ohne weiteres mal bezahlt. Mittlerweile guckt man dann schon mal genauer hin. Das heißt, gerade was die Bereich Nebenbetriebs- und Nebenkosten anbelangt, gibt es unterschiedliche Strukturen, die in den letzten Jahren mehr und mehr verwendet worden sind, wie Pauschalen, Inklusivmieten, Teilinklusivmieten etc. Das machen wir auch immer, wenn wir wieder einen neuen Mietvertrag vereinbaren, dass das ja intern so besprochen wird, wie kann man hier reagieren. Die anderen Themen, was Sie sagen, Coworking-Modelle, vor allem im Rahmen der Bürovermietung, spielen da eine große Rolle. Und der letzte Punkt, den Sie angesprochen hatten, die Pop-up-Modelle, ja, das ist auch so vermehrt zu beobachten. Wir hatten hier für viele Vermieter auch, sage ich mal, es gibt ja diese Center-Mietverträge, ja, mit 60 Seiten und mehr und dann nochmal 60 Seiten Anlagen, dass gerade für diese Pop-up-Modelle spezielle Vertragswerke gemacht worden sind, die so entschlankt oder so eingedampft sind, ja, dass man da hier halt relativ flexibel ist.
Nun darf in diesem Interview natürlich auch Ihr Werk nicht fehlen. Das ist ja nun schon jetzt in der vierten Auflage, soweit ich weiß, erschienen. Was zeichnet das aus, und haben Sie nach wie vor noch dieselbe Zielgruppe?
Ich habe dieselbe Zielgruppe. Was zeichnet das Werk aus? Also mir war damals, es ist 2012 entstanden, und das war eigentlich ganz lustig. Ich hatte ein Skript erarbeitet für eine Vortragsserie, und dann bin ich mehrfach angesprochen worden: Mensch, das Skript, das ist so gut, warum gibt's nicht sowas als Buch, wo die wesentlichen Probleme einfach so kurz und bündig beschrieben sind, dass man als, sage ich jetzt mal, nicht mietrechtlicher Laie, aber als Beginner, der im Immobilienunternehmen ist, dass er sich mal da schnell und fundiert einen Überblick verschaffen kann. Das war damals mein Anliegen. Über die Jahre, Sie sagten es jetzt in der vierten Auflage, hat sich's verfeinert, aber an dem Grundkonzept hat sich hier nichts geändert. Also das Werk möchte hier einen schnellen Überblick über die relevanten, auch wirtschaftlich relevanten Problemfelder in der Gewerberaummiete geben und dann darüber hinaus, ich sage jetzt auch mal, einladen durch Rechtsprechungshinweise, Fundstellen, sich vertieft mit der Materie auseinanderzusetzen. Das heißt, nach wie vor als Zielgruppe sehe ich Rechtsanwälte, insbesondere Fachanwälte für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Unternehmensjuristen, Fach- und Führungskräfte bei Immobiliengesellschaften, auch bei Objektverwaltern. Also das ist so aus meiner Sicht die primäre Zielgruppe.
Kommen wir mal zum Ende. Jedes Interview hat doch mal einen Schluss. Wenn Sie Ihre Mandanten beraten, was wären Ihre drei wichtigsten Praxistipps zur Risikominimierung bei Gewerbemietverträgen?
Ich glaube, ich habe das schon gerade beantwortet, Herr Preis. Genauigkeit, Genauigkeit, Genauigkeit. Und gerade im Bereich der Gewerberaummiete ist es ja auch wichtig, hier die aktuelle Rechtsprechung im Blick zu haben, weil es muss nicht zwangsläufig so sein, was gestern noch wirksam war, dass es auch heute noch wirksam ist. Also gerade im Bereich des vergangenen Jahres vermehrt zu beobachten, hier Änderungen, was die Betriebs- und Nebenkosten anbelangt, dass sich die Rechtsprechung da geändert hat. Da ist es ja so, ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Bestandsschutz vor Rechtsprechungsänderungen hat man nicht. Das heißt, neben der Genauigkeit, da halt auch gerade gute Kenntnisse über die aktuelle Rechtsprechung und auch hier über aktuelle Gesetzesentwicklungen, wie beispielsweise jetzt die derzeitige Textform, die momentan ja in aller Munde ist.
Herr Dr. Burbula, ich bedanke mich für Ihre kompakten und klaren Einblicke. Und wir sehen, dass das Gewerberaummietrecht kein statisches Feld ist. Wer hier Verträge schließt, sollte die Entwicklungen immer genau, im wahrsten Sinne des Wortes, genau im Blick halten. Nochmals vielen Dank für dieses Interview.
Vielen Dank auch und abschließend dann auch noch mal viele Grüße nach Berlin. Vielen Dank, Herr Preis.
Danke, schöne Grüße nach Düsseldorf zurück.
Das war eine neue Ausgabe der Reihe ESV im Dialog. Sie hören und sehen recht.